Wir haben heute das zweite Thema unserer Predigtreihe. Das erste Thema war ja von der Kunst, sein Leben mit Weisheit zu gestalten. Vor 14 Tagen hat Sarah darüber gepredigt. Und mein Thema ist heute, von der Kunst bei der Wahrheit zu bleiben. Und mir persönlich gefällt diese Formulierung auch von Kunst, weil da steckt das Wort Können drin und da geht es um ein Ringen von etwas. Friedrich, setz dich wieder vor. Glaubst du es? Da traut sich jetzt was. Also, das ist kein Respekt vor der Mutter. Ja, also Kunst zum Beispiel, also eine Handwerkskunst, wenn, um eine Handwerkskunst zu beherrschen, da ist viel Training nötig, da gibt's Versuche und Scheitern, da ist, ja, manchmal gelingt's auch und dann wird's weiter verbessert und dann hat man neue Erkenntnisse. Das ist so Entwicklungsweg und so ein Prozess und es reicht nicht aus, etwas zu wissen, sondern man muss es auch ins Leben bringen, man muss es dann auch tun und genauso mit der Wahrheit, ich kann die Wahrheit wissen, aber sie dann ins Leben zu bringen, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte und wirklich auch so einen wahrhaftigen Lebensstil zu führen, da glaube ich herrscht bei uns allen große Not und es gab vor Jahren ein Buch von Ulrich Eggers, das ist der Leiter vom Bundesverlag, das ist ein christlicher Zeitschriftenverlag. Und das heißt, ehrlich glauben, warum Christen so leicht lügen. Und da schreibt er, genau, ach super, hier vorne ist es angebeamt, wir lügen immer wieder, intuitiv und gut gelernt. Warum? Es lohnt sich. Es ist sinnvoll. Es zahlt sich aus in den Beziehungssystemen, in denen wir leben, auch als Christen. Sind wir denn nicht unbedingt immer für die Wahrheit? Ist Lügen nicht Sünde? Ja, und das wissen wir alle. Und sind natürlich dagegen. Aber wir lügen. Manchmal bewusst, meistens unbewusst und intuitiv. Unser Mund lügt, unser Schweigen lügt, unsere Fassade lügt. Unsere Beziehungssysteme und Gemeinden fördern das Lügen. Das ist schon ganz schön hart, ja? Eine ganz schön gewagte These. Aber ich habe dann mal so ein bisschen recherchiert und da gibt's auch wissenschaftliche Studien, die sich mit dem Thema, warum wir lügen und was da so abläuft, damit beschäftigt. Und da hat man herausgefunden, also die Amerikaner, die Psychologen, die machen das ja immer, solche Sachen, vor allen Dingen an Studenten macht man dann solche Versuche und forscht da. Also es ist nicht, man konnte nicht genau rausfinden, wie häufig wir lügen. Das war nicht so feststellbar, von zwischen 2 und 200 Mal am Tag. Das, jeder definiert ja für sich selber, was Lüge ist. Und was aber zum Beispiel festgestellt wurde, ist, dass wer beeindrucken will, der lügt besonders oft. Oder auch, dass das Lügnerumfeld den Unterschied macht. Also anders gedrückt, ausgedrückt, es gibt weniger diese typische Lügnerpersönlichkeit, sondern eher das typische Lügnerumfeld. Wer etwa unter Leistungs- und Karrieredruck steht und sich rechtfertigen muss, da wird eher flunkern oder betrügen, als jemand, der so mit breiter Brust jetzt in der Welt steht und da niemanden was mehr beweisen muss. Und so hat der Robert Feldmann, das ist von der Uni in Massachusetts, da hat rausgefunden, das ist jetzt schlecht für euch, die 18 bis 34-Jährigen besonders, also da waren besonders viele Lügner drunter. Und im Seniorenalter, da bin ich noch nicht ganz, aber da setzt sich zunehmend so die Weis- und Wahrheit durch, also die Weis- und Wahrheit des Alters. Ja. Ein typisches Lügnerumfeld, das wird mir vielleicht die Lehrer, oder wissen wir, Steffi, ob du heute der Einzige bist, die Einzige bist, bestätigen, ist zum Beispiel die Schule. Und das schulische Umfeld, was da gespickt und abgeschrieben wird und wie sich gute Noten erschlichen werden. Und das hört am Studium nicht auf und manchmal sogar beim Doktortitel hört das nie auf. Und dieselben Schüler, die sind zu Hause ganz brav und lügen dort nicht mal, aber in dem Umfeld ist es eben so. Menschen, die lügen eher instinktiv als reflektiert. Also das heißt, wie Ulrich Eckers das schon gesagt hat, eher unbewusst als bewusst. Und es hat sich nicht die Vorstellung bestätigt, dass eben, dass es sich bei den Lügnern so alles um durchtriebene Gesellen handelt oder um verdorbene Gesellen, sondern das ist wirklich das Unbewusste, das macht einen großen Teil aus. Und da passt auch das andere Ergebnis, wer länger nachdenken kann, der bleibt eher bei der Wahrheit. Das Gewissen braucht eben eine gewisse Zeit, um sich's hörbar zu machen. Und umgedreht kann das auch bedeuten, dass in der Epoche, in der wir leben jetzt, wo alles so schnell geht und alles so unter Zeitdruck ist, dass das alles so auf eine steigende Lügnerquote hinausläuft. Und da gibt es eine Studie, dass zum Beispiel in E-Mails um 50% mehr gelogen wird als im klassischen Brief. Weil man schreibt am Rechner auch schneller als jetzt mit der Hand und da findet auch schneller eine Lüge ihren Weg. Das sind natürlich schlechte Nachrichten fürs Finanzamt mit den ganzen Online-Steuererklärungen. Also da könnten deutlich mehr Steuerbetrügereien rutschen als jetzt die auf Papier eingereicht werden. Ich meine, das ist schon also ganz schön harter Tobak. Und aber wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was Ulrich Eggers da so geschrieben hat oder was auch diese Studien so rausgefunden haben. Und also was das Schlimme ist, ist ja noch, dass wir Christen da nicht besser sind. Im Gegenteil, bei uns kommen noch diese ganzen frommen und religiösen Lügen dazu. Vielleicht gibt es ja deswegen so viele Menschen, die sich wieder vom Glauben abgewendet haben, weil sie von Christen enttäuscht wurden, weil sie so an unseren verdorbenen Früchten sich im Glauben verdorben haben. Oder manche werden gleich ganz davon abgehalten. Und es ist natürlich auch so, wir können nur das bewusst angehen, was uns auch bewusst ist. Und ein Stück weit differenziert die Bibel das auch. Also es macht einen Unterschied, zum Beispiel, ob ich jemanden nicht vergeben kann, weil ich gar nichts davon weiß, dass ich in meinem Herzen da noch eine Anklage gegen ihn habe. Oder ob ich einfach noch nicht so weit bin, weil der Schmerz so unglaublich groß ist und ich einfach noch in eine Zeit der Heilung brauche, bis ich das loslassen und an Gott abgeben kann. Oder ob ich einfach nicht will. Und so, das ist die dritte Folie. Im Hebräerbrief steht, Hebräer 10, Vers 26, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden. Und das mutwillig, also das griechische Wort für mutwillig, das bedeutet vorsätzlich, willentlich und freiwillig. Also das heißt, ich habe die Wahrheit erkannt oder der Herr hat sie mir offenbart und ich lebe nicht danach. Ich lebe nicht danach vielleicht wegen meines eigenen Vorteils willen oder auch aus Menschenfurcht. Schlimmstenfalls habe ich sogar noch Gefallen an meiner eigenen Bosheit. Und das hat dann harte Konsequenzen. Also im Römerbrief lesen wir auch, dass Gott Menschen in den Begierden ihres Herzens dahingegeben haben und ja, weil sie Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt haben und das Geschöpf verehrt haben und nicht den Schöpfer. Also Gott hat sie in einer harten Konsequenz ausgeliefert. Es ist für uns Menschen auch nicht einfach zu erkennen, was wahr ist und um überhaupt einen wahrhaftigen Lebensstil leben zu können. Wenn ich euch jetzt mal fragen würde, wie würdet ihr denn Wahrheit definieren? Ich weiß nicht, was, was für euch jetzt, was für das Ergebnis wäre. Ich will euch das mal an drei Beispielen deutlich machen. Also wenn ich zum Beispiel hier vorne jetzt sage, also wenn Brandschutz, eine kleine Brandschutzschulung, wenn jetzt hier irgendein Nebel oder irgendwas ausbricht und der Rettungsweg ist hier vorne bei mir, ihr hört meine Stimme, kommt zu mir, hier vorne links. Ja, links ist die Tür, die führt in die Freiheit. So, der Ant kennt sich aus, sagt, falsch, ihr geht nach vorn, aber rechts ist die Tür, die euch in die Freiheit führt. Aus meiner Perspektive ist es richtig, aus seiner Perspektive ist es richtig, aber für euch macht es einen Unterschied, ob Leben oder Tod, wem ihr glaubt. Oder, jetzt habe ich es vergessen, ich habe eine Brille mit, eine orange Brille. Und wenn ich euch sage, hier ist es total finster, ich sehe nichts, dann ist es für mich so. Ja, und ihr habt diese Brille nicht auf. Sagt, was hat sie denn überhaupt? Das Blöde ist nur, dass wir gar nicht merken, welche Brillen wir aufhaben. Und uns das nicht bewusst ist, also wenn uns das nicht offenbart wird. Oder die andere, das dritte Beispiel, vielleicht kennt ihr das auch, diese Geschichte von den blinden Männern und dem Elefanten, wo in eine Gruppe von Männern, die entweder blind sind oder in völliger Dunkelheit, in Elefanten versuchen zu erkennen. Und, oder überhaupt das mal, um zu begreifen, um welches Tier es sich handelt. Der Elefant steht da für eine Realität, für eine Wahrheit. Ja, und jeder untersucht ein Körperteil und, meint, er weiß, was das für ein Tier ist oder wie das aussieht. Der eine sagt, es ist eben eine Schlange, der andere sagt, oh, das ist ja wie ein Segel, der andere Baumstamm. Ja, jeder macht eine individuelle Erfahrung und führt zu völlig anderen Schlussfolgerungen. Und an dieser Geschichte und an den Beispielen davor sehen wir, dass das, was wir wahrnehmen, unsere Wahrheit auch machen, dass das abhängig ist, welche Perspektive wir einnehmen, wie viel Erkenntnis wir über eine Sache haben. Sie ist individuell und uns subjektiv. Ich habe mal eine Unterscheidung gemacht zwischen menschlicher Wahrheit und göttlicher Wahrheit. Wie ich schon gesagt habe, die menschliche Wahrheit ist dominiert vom Sehen. Also das, was wir sehen, das zeigt uns die Realität. Bilder zeigen uns die Realität. Das, was wir sehen oder auch fühlen oder also was so in unserem Umfeld ist, unser Wahrnehmen führt zum Fürwahrnehmen. Und wenn wir aber göttliche Wahrheit, wir haben das vor uns gesungen in diesem Lied und du machst mir neuen Mut, haben wir gesungen, ewige Wahrheit. Gottes Wahrheit ist dominiert vom Hören. Gottes Wort hören wir. Gottes Wort, also das sehen wir nicht, wir können es lesen. Das stimmt, aber das ist... Wie soll ich sagen? Wenn du es liest oder wenn du es laut liest, dann hörst du es aus. Das geht über die Realität, die uns umgibt, weit hinaus. Und Gottes Wort zeigt uns die Wahrheit. Wenn wir mal schauen, was Wahrheit in der Bibel bedeutet, im Griechischen heißt Wahrheit übersetzt, das ist offen für alle. Aufdecken, nicht verdeckt. Also das vermittelt den Gedanken, dass Wahrheit was Offenes ist, was Sichtbares und verfügbar ist. Also es hat nichts mit Verstecktem oder mit was Schleierhaftem zu tun. Und das hebräische Wort für Wahrheit, das bedeutet Bestimmtheit, Konsistenz und Dauerhaftigkeit. Und diese Definition, die impliziert so im Wesen was Ewiges, auf das man sich verlassen kann. Und wenn wir in Sprüchen von Salomo lesen, da steht Sprüche 12, Vers 19, Wahrheit besteht für immer, Lüge nur einen Augenblick. Und Wahrheit zeigt Gottes Willen auf. Im Psalm 119 sagt David, all deine Gebote sind Wahrheit. Und Jesus ist im Prinzip diese gelebte Wahrheit, das ist die Offenbarung der Wahrheit, die Gott uns geschickt hat. Er ist selbst diese Wahrheit, weil er frei ist, absolut frei ist von Lüge und zu 100% von Sünde frei ist. Und er wurde dadurch, wurde er für uns wirklich zu dieser Offenbarung der Wahrheit. In diesem Bibelvers, Wahrheit besteht für immer, Lüge nur einen Augenblick. Da wird also dieser Gegensatz, was ist denn der Gegensatz von Wahrheit, wird da unterschieden und aufgezeigt. Es ist nicht so einfach, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden, denn Lügen funktionieren manchmal sogar noch besser als Wahrheit und man kommt damit zum Erfolg, wenn es auch nur kurzfristig ist. Die Möglichkeit, um erstmal Wahrheit zu erkennen, wenn ich bei ihr bleiben will, ist, dass ich wirklich dafür bete, das, was vor uns Christoph auch gebetet hat, der Geist der Wahrheit wird euch in alle Wahrheit führen. Also, und von dieser Möglichkeit mache ich ganz oft Gebrauch. Also in Gesprächen, die ich mit Menschen habe oder wenn manchmal hat man auch mit Menschen zu tun, die so viele Lügen also in sich haben oder von sich glauben und das ist aber nicht so, das ist nicht so sichtbar. Sie wissen es selber nicht und ich weiß es auch nicht. Und ich kann immer wieder nur beten, Herr, zeig mir deine Wahrheit. Was ist Wahrheit? Oder man ist in anderen Gesprächen und merkt, irgendwie ist die Wahrheit, da ist was verdreht und das klingt zwar fromm, aber es stimmt was nicht. Und der Herr liebt es, uns wirklich seinen Geist, durch seinen Heiligen Geist, uns da eine Offenbarung zu schenken. Manchmal kommt es auch, dass wir in irgendwas keine Klarheit haben und nicht wissen, was ist hier richtig, was soll ich jetzt tun, dass uns der Herr so einen Engel her in Menschengestalt schickt. Oder ich habe das auch schon durch das Anhören in einer Predigt in eine Offenbarung erhalten, was Wahrheit ist. Aber wo ich diese Predigt ausgearbeitet habe, da ist mir, das kommt dann noch, da ist mir wirklich, sind mir ein Stück die Augen geöffnet worden für mein Leben und ja, für das, was nicht in Ordnung ist. Die erste Möglichkeit, Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit zu bitten, dass er uns in Wahrheit leitet. Die zweite Möglichkeit ist, ich halte nach den Früchten Ausschau. Aus einer gelebten Wahrheit, also in einem Leben, da entsteht kein Hass, keine Sklaverei oder Abhängigkeit, kein Unrecht und auch kein zerstörter Lebensmut. Das geht daraus nicht hervor. Das kann niemals eine göttliche Wahrheit sein. Sondern da sind wir eher, oder der Mensch ist eher einer Lüge auf den Leim gegangen. Und anders sieht's aber aus, wenn Früchte hervorgehen, die Liebe, Freiheit und Frieden, also wenn das sichtbar wird in dem Leben, in dem Umfeld, wo ein Mensch lebt, wenn man einfach also so ein gesegnetes Leben sieht. Ich möchte gerne mit euch das mal anschauen, wie Wahrheit oder ein Leben in Wahrheit unsere drei Beziehungssysteme, in denen wir stehen, wie das beeinflusst wird. Wir leben ja an den drei Beziehungssystemen zu Gott, zum Nächsten und zu uns selbst. Ich fange aber mal mit uns selbst an, weil das vom Ablauf für mich jetzt besser ist. Das ist keine Wertung oder irgendwie. Ja, der Theodor Heuss, der hat mal gesagt, wer immer die Wahrheit sagt, kann sich ein schlechtes Gewissen leisten. Ich würde noch hinzufügen, er darf, also ich habe schlechtes Gewissen, muss ich, nein, Gedächtnis, Hilfe, nicht Gewissen. Ich habe schlechtes Gedächtnis, muss ich wirklich sagen. Das ist schon von daher gut für mich, wenn ich mich darum bemühe, bei der Wahrheit zu bleiben. Ja, ich wollte sagen, wer immer die Wahrheit sagt, kann sich ein schlechtes Gedächtnis leisten. Und ich wollte hinzufügen und darf mit einem guten Gewissen und in Frieden leben. Er muss keine Angst haben, dass seine Lügen jetzt irgendwo aufgedeckt werden oder sein Betrug auffliegt. Und dass die Wahrheit dann offen und aufgedeckt, wie wir es vor uns hatten, für alle sichtbar wird. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, ich nenne es mal, um dich vor den Angriffen des Feindes, also ich meine hier in dem, also Satans Angriffe, zu schützen, musst du wahrhaftig leben. Man kann auch sagen, mit der Wahrheit umgürtet sein. Wir hatten ja mal diese Predigtreihe aus dem Epheserbrief, wo es um diese geistliche Waffenrüstung geht, die uns wirklich im Kampf gegen geistliche Mächte und ja, die uns mit unseren Gedanken und oder auch manchmal in Menschen begegnen. Paulus hat gesagt, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte der Finsternis und Bosheit. Und da war das Erste, wer sich dran erinnert, der erste Teil dieser Rüstung ist der Gürtel der Wahrheit. Und ich weiß nicht, ist vielleicht schon einmal passiert, wenn die Hose, wenn du in deiner Hose keinen Gürtel hast und die ist vielleicht auch noch ein bisschen zu weit und das Ding rutscht, wie blöd das ist und hast dann noch die Hände mit voll mit irgendwelchen Sachen und dann stehst du da und bist beschämt oder du kannst auch nicht gut laufen. Und für diese Kampfausrüstung war das ja noch mal viel wichtiger, weil dieser Gürtel hat das Untergewand zusammengehalten, dass sich das auch nicht irgendwo verfängt. Dann hast du an dem Gürtel hast du diese Scheide dran, wo das Schwert drin aufbewahrt wurde. Das ist also das Schwert, das zweischneidige Schwert, das Wort Gottes. Wenn man mal zu dieses Bild, das Wort Gottes ganz nah an der Wahrheit. Und wenn für den damaligen Kämpfer, wenn der den Gürtel vergessen hat, ja, und du rennst hier mit flatterndem Unterhemd, hängst dich irgendwo oder fällst drüber, musst dann in einer Hand noch dein Schwert und in der anderen Hand den Schild halten. Also da hattest du wenig Chancen, den Sieg zu erreichen. Und das ist so, wieder zurück in diesen Vergleich, wie ein Gürtel deine Hose hält, so sollte auch die Wahrheit dir in allen Bereichen deines Lebens Sicherheit und Halt geben. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, in der Beziehungsebene zu uns selbst, nur die Wahrheit kann die Lügen über uns selbst, über unsere Identität, wer wir in Gott sind, entlarven und ersetzen. Zum Beispiel, wir leben mit der Lüge, ich traue mir nichts zu oder ich traue mir nichts mehr zu. Und die Wahrheit ist aber, wenn Gott sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Oder jemand anders, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Und die Wahrheit ist aber, ich habe dich je und je geliebt. Von Anfang an. Wenn unseren Lügen, wenn sie auffliegen und dann durch Wahrheit ersetzt werden, das ist ein ganz besonders heilsamer Moment in der Seelsorge. Das ist was ganz Schönes, weil das was ganz Neues freisetzt, wenn du, das ist wirklich, du wirst in die Freiheit geführt. Wenn du Gottes Wahrheit erkennst und wenn er, das kann ja nur er, Jesus, sie dir ins Herz sprechen, dass sie dort wirklich sich ausbreitet und alles andere verdrängt. Ja, kommen wir zur nächsten Beziehungsebene, zu unserem dreieinigen Gott. Die Wahrheit, ob du Wahrheit lebst, ja, wahrhaftiges Leben lebst, daran entscheidet sich, wessen Kind du bist. Du kannst nicht Kind von zwei Vätern sein. Du hast die Wahl. Willst du ein Kind Gottes sein, ist das Gottes der Wahrheit, oder lebst du unter dem Vater der Lüge? im Johannes 8, Vers 44 steht, das hat Jesus damals zu den Juden gesagt, denn ihr seid Kinder des Teufels und deshalb tut ihr bereitwillig das, was euer Vater wünscht. Der war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit. Von Anfang an ein Mörder. Vorige Woche hat Janik gepredigt über Kain und Abel. Ja? Auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin. Ja, der Vater jeder Lüge. Also du entscheidest dich, unter wem du lebst, wessen Kind du bist. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist Wahrheit oder ein Leben ob du Wahrheit lebst, hat einen Einfluss auf dein Wachstum im Glauben und in deiner Beziehung zu Jesus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da muss ich ehrlich sagen, da bin ich nicht selber gleich drauf gekommen. Ich höre mir also auch viele Predigten an. Zurzeit ist bei mir Hans-Peter Reuer, dieser Bibellehrer aus Österreich, der leider schon gestorben ist, so hoch im Rennen. Und der hat einmal mit drüber gepredigt. Das ist ja auch so ein Ding, ja? Wenn ich auch hier predige und mir Sachen klaue, sag ich mal, und nicht dazu stehe und nicht sage, wo habe ich das her? Das ist also, ich kann gut dastehen, denken alle, meine Güte, ist die schlau. Ist aber nicht so. Ja, deswegen sage ich das. Auch. Das kostet mich auch was. Ich bin nämlich gerne, oder ich mache das, ich stehe gerne schlau da. Ja, auf jeden Fall hat er das an dem Bibelvers, hat er das so aufgezeigt, dass es immer wieder, die Predigt heißt übrigens, warum erlebe ich nichts mit Jesus? Und da ist ein Punkt, da hat er geschrieben, wenn du Menschen hast, die wirklich über eine lange Zeit, also es kommt vor, dass du Zeiten hast, wo das echt, wo du das Gefühl hast, Gott ist dir fern und es passiert überhaupt nichts in deinem Leben, es geht eher rückwärts. Das kann sein, also, aber wenn das jetzt über Jahre geht oder wirklich über eine längere Zeit, dann lohnt es sich, dem mal auf den Grund zu gehen. Und es kann, oder oftmals ist es dann so, dass du, wenn du fragst, ja, wie sieht dir deine stille Zeit aus? Oder, ja, wie hast du Gemeinschaft mit Gott? Liest du in der Bibel? Betest du? Ja, ich versuch's ja, ich habe so viele Vorsätze, ich will so machen und es geht mal, zwei Wochen und dann bin ich wieder im Alten und ich komme nicht dazu und dann musst du sagen, du kannst viele Methoden ausprobieren, das liegt nicht an der Methode, das liegt an was anderem. Du hast keinen Hunger nach dem Wort Gottes. Du bist appetitlos geworden. Das ist wie, wenn du krank bist. He? Wenn du eine Grippe hast, dann hast du keinen Appetit, hast du keinen Hunger. Da braucht der Körper auch nicht. Da ist mit anderem Zeug beschäftigt. Das ist, das ist wie im Natürlichen, ist es auch im Geistlichen. Wenn du krank bist, dann hast du da keinen Hunger. Hast du keinen Appetit. Und Jesus hat ja auch gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus seinem Mund ausgeht. Und wenn eben dein Hunger fehlt, dann könnte es sein, dass da das, was Petrus im ersten Petrusbrief steht, dass das für dich zutrifft. Und da steht, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie die neugeborenen Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Ich habe mal zwei Übersetzungen aufgeschrieben. Der erste Grund, den hier Petrus nennt, was dein Hunger dir wegnimmt, das ist die Bosheit. Bosheit, das kommt von dem Eigenschaftswort bösartig. Ein bösartiger Mensch, das ist kein guter Mensch, das ist ja kein angenehmer Mensch. Wenn du einen bösartigen Tumor hast, dann ist das kein angenehmer Tumor. dann ist es ein bösartiger Tumor. Das ist sogar ein tödlicher Tumor. Er tötet einen Menschen. Und wenn wir Bosheit in unserem Herzen haben, dann haben wir schlechte Gedanken über andere Menschen oder Umstände. Und Bosheit erkennen wir nicht nur daran, also in abfälligen oder stichelnden und verletzenden Bemerkungen und Aussagen, sondern auch an einem Kritikgeist und negative Einstellungen. Bosheit erkennt man, wenn ein Mensch immer negativ kritisch ist. Menschen, die alles kritisieren, das ist bösartig, wenn ich immer alles negativ hinstelle. Es gibt diesen Spruch, bei den richtigen Menschen kannst du nichts falsch machen und bei den falschen kannst du nichts richtig machen. Man kann es ein bisschen abändern, bei einem gütigen Menschen kannst du nichts falsch machen und bei einem bösartigen Menschen kannst du auch nichts richtig machen. Und wenn wir Bosheit in unserem Herzen haben, dann tötet das den Hunger nach Gottes Wort, das uns in Wahrheit leiten will und das uns Gemeinschaft mit ihm schenkt. Der nächste Punkt war ja Trug. Trug, da ist es Eigenschaftswort betrügen. Also wenn man jemanden anders betrügt, dann versuchen wir auf falschen Wegen, von denen wir wissen, dass es nicht Gottes Wege sind, so davon zu kommen und uns sogar noch Vorteile zu verschaffen. Wir tun Dinge, von denen wir wissen, dass sie nicht richtig sind, und wir tun sie trotzdem. Wir betrügen und schaden uns, aber wenn wir genau hinschauen, zuallererst uns selbst. Weil genau wieder das ist, wir töten unseren Hunger. Das dritte Wort, das Petrus hier gebraucht, ist Heuchelei. Und Heuchler ist jemand, der sich verstellt. Man kann auch sagen, das ist wie ein Schauspieler, der auf der Bühne steht und jemanden ganz anderen spielt. Jemanden, der er selber nicht ist. Er bemüht sich, jemand zu sein, der er nicht ist und tut so, als ob. Aber er ist es eben nicht. Und wenn ich ein Heuchler bin, dann tue ich so von außen, als wäre ich ein lieber netter Christ. Und während ich aber im Innern voll von Heuchelei eine ganz andere Person bin und vielleicht sogar Zorn auf jemanden habe, den ich gerade so nett hier am Eingang begrüßt habe. Und denke, meine Güte. Und das ist eigentlich noch schlimmer als Trug. Weil ich versuche nicht nur mit Dingen so davon zu kommen, von denen wir wissen, wir sollen sie nicht tun, sondern ich tue auch noch so, als wäre ich besonders nett, besonders lieb. Aber wenn wir das tun, dann töten wir den Hunger in uns nach dem Wort Gottes. Der Neid, da war ja die letzte Predigt, das Thema vom Janik. Neid, das ist eine bösartige Form von Selbstsucht. Neid ist, wenn jemand anders was Gutes empfängt und ich gönn's ihm nicht. Ja, genau genommen wünsche ich ihm was Schlechtes. Und wenn ich Neid im Herzen habe und dem anderen das Gute nicht wünsche, nur weil ich es selber ja nicht empfangen habe, dann vergeht mir der Appetit auf das Wort Gottes. Und dann kann ich auch mit meiner stillen Zeit und mit dem Wort Gottes lesen, probieren, was ich will. Ich töte den Hunger in mir. Das letzte Wort, das Petrus hier noch erwähnt, das ist die üble Nachrede. Üble Nachrede, das ist ein schlechtes Reden über den anderen. Und zwar so, dass sein Ruf dabei geschädigt wird. Dabei muss ich nicht einmal lügen. Hä? Man kann die Wahrheit über eine andere Person auch so formulieren, dass wir den Ruf dieser Person schädigen. Und ich glaube, in unseren christlichen Kreisen haben wir da besonders stark damit zu kämpfen. Wie viel üble Nachrede wird in frommen Gebetsanliegen verpackt? Wir müssen dringend für den und den beten, der betrügt gerade seine Frau mit einer anderen. Oder es besteht immer wieder die Gefahr, dass wir diese üble Nachrede, ich sag's mal, christianisieren. Es kann ja durchaus gut gemeint sein, aber gut gemeint ist nicht gut. Das ist das Gegenteil und es macht den Ruf dieser Person kaputt. Und wenn wir das tun, dann töten wir den Hunger in uns. Also mir persönlich helfen gerade in diesem Punkt, weil wir rutschen da also so schnell rein. Und ich habe da eine Tochter, die da absolut immer drauf. Und also wenn da irgendwas kommt, was nicht ganz sauber ist oder so, kriege ich das sofort gespiegelt. Und das ist auch gut so. Es gibt, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, aber das kann man auch wieder hören, die drei Siebe des Sokrates. Sokrates, das war der Vater der Weisheit, also in der Philosophie, da ist er bekannt. Der hat so 469 vor Christus gelebt. Und von dem Sokrates wird eine Situation berichtet, die uns, also glaube ich, auch immer wieder bekannt vorkommt. Da kommt ein Freund zu ihm und will ihm etwas von einem anderen Freund erzählen. Ich weiß nicht, wenn ihr euch da mal reindenkt in diese Situation, dein Freund kommt zu dir und will dir was von dem anderen erzählen. Wie gehst du dir damit um? Meist ist es ja so, ja, erzähl noch mal. Und der Sokrates sagt aber, der stoppt ihn und sagt zu ihm, mein Guter, das, was du mir sagen willst, gib es erstmal durch diese drei Siebe. Das erste Frage-Sieb ist es wirklich wahr, was du mir erzählen willst? Kennst du die Quelle? Ist sie direkt, nicht über drei Ecken und damit verfälscht jetzt zu dir gekommen? Und, das würde ich jetzt als Christ noch hinzufügen, stimmt sie mit Gottes Wort überein? Da fällt ein ganzer Teil schon raus, weil du nicht weißt, wo es herkommt, hast bloß wieder von jemand anders gehört oder weil du merkst, es ist nichts Gutes. Also was da, das kann nichts Gutes sein. Das zweite Frage Sieb ist es nützlich? Das ist eine wichtige Frage, die manche Wahrheiten nützen nämlich nur mir selber, indem sie mir und meinem Gewissen Entlastung bringen. Beispielsweise, indem ich jemanden was beichte, aber den belastet es so stark und er ist die falsche Person dafür. Und ich schade dem anderen noch damit. Das dritte Frage-Sieb ist es notwendig? Man kann auch sagen, notwendig ist es notwendend. Ja, und wenn es keine Not wendet, dann ist es vermutlich Klatsch oder Tratsch. Oder zu meinem eigenen Nutzen und Vorteil, dann brauche ich es auch nicht weiterzugeben. Mein persönlich viertes Frage-Sieb ist, das nehme ich meistens sogar zuerst, das ist aber so an mich selbst gerichtet, wo ich so frage, wozu erzählt mir derjenige das jetzt? Das ist immer so die Frage, wenn das so Sachen sind, du denkst, wozu erzählt er mir das? Und mit diesem Sieb, da filterst du oder erkennst du üble Nachrede und kannst also Bosheit, Trug und Heuchelei und Neid entlarven und kannst da sagen, also wenn ich das merke, du, ich brauch das nicht und ich will mir das auch nicht antun. Und umgedreht ist es auch so, wenn ich was erzähle, mich mal innezuhalten, haben wir gesagt, Wahrheit, wenn ich mehr Zeit habe, Dinge zu reflektieren, komme ich nicht so leicht in Versuchung zu betrügen, nochmal zu sagen, wozu erzähle ich das jetzt? Was ist denn mein Ziel, mein geheimes Ziel, was du da dahinter hast, was dahinter steht? Also nochmal, wenn du Probleme mit deiner stillen Zeit hast, wenn du in deiner Beziehung zu Jesus nicht wächst, wenn du nicht vorwärts kommst, dann versuch's nicht, die Methoden zu ändern, sondern bring dein negatives Denken, dein Kritisieren, dein Lügen, deine Schauspielerei, dein Neid, dein Klatsch und Tratsch hier unter das Kreuz oder wo du eins hast oder zu Hause und nimm die Vergebung von Jesus an und lass dir wirklich ein neues Herz und einen neuen Geist schenken und dann wirst du auch erleben, wie dein Hunger zurückkommt, ja, wie nach einer überstandenen schweren Grippe. Mir gefällt auch dieses Bild, was der Petrus hier so malt, von den gierigen, schreienden, neugeborenen Kindern. Das ist so ein gewaltiger Hunger, den gesunde Babys da entwickeln. Wir merken auch jetzt an diesem, was in dieser Beziehung, was da so, welche Bereiche da angestoßen werden, dass das genauso, also mit der Beziehung zu unserem Nächsten verwoben ist. Also man kann das gar nicht trennen. Man kann ja sagen, wenn ich lüge, dann schade ich mir nur selber, oder wenn ich lüge, dann schade ich nur Gott, sondern es betrifft da immer den Nächsten mit. Und das, so wie wir mit unserem Nächsten umgehen, das hat Einfluss auf unsere Beziehung zu Gott und auch auf das, was mit uns selber passiert. Ich habe deswegen für diese dritte Beziehungsebene nur noch ein paar Ergänzungen. In Epheser 4, Vers 25 steht, deshalb, also für ein gottgefälliges Leben, legt die Lüge ab, redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Wir sind alle als Glieder miteinander verbunden und wir brauchen und ergänzen einander und wir unterstützen einander. Und das Band, das uns verbinden soll, das ist die Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Und Wahrheit ohne Liebe, also nur die kalte, nackte Wahrheit in einem Menschen gesagt, ohne ihn zu lieben, das ist was Grausames, wenn man die in Unbarmherziges, die ins Gesicht klatscht. Und umgekehrt ist es aber genauso grausam, jemanden die Wahrheit vorzuenthalten und nur lieb und nett zu sein, weil dann ist es wieder Heuchelei und Täuschung. Manchmal sehen auch Menschen von außen bei uns viel früher, wenn was aus dem Ruder läuft. Oder zum Beispiel, wenn zwischen verheirateten Ehepartnern, vielleicht sogar noch im Freundes- oder im Hauskreis, sich ein Verhältnis anbahnt. Aber die betroffenen Ehepartner, also die Betrogenen oder fast Betrogenen, die wissen davon nichts und die haben dann auch keine Chance, frühzeitig für ihre Ehe zu kämpfen. Ich habe das mal von einer Frau gehört, die hat gesagt, alle haben es gewusst und keiner hat es mir gesagt. Das war so bitter, ich war so enttäuscht, also von ihrer Gemeinde. Wenn derjenige, den es so betrifft, der einzige Dumme ist und alle anderen wissen davon. Anselm Grün, dieser Mönch, der hat mal gesagt, wir sollen dem anderen die Wahrheit hinhalten, so wie ein Mantel, dass er hineinschlüpfen kann. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Bild. Aber bevor wir das tun, also da rate ich euch wirklich, den Heiligen Geist vorher um Bestätigung zu bitten und um sei okay zu bitten, denn wir neigen ja trotzdem immer erst dazu, den Splitter im Auge des Bruders zu sehen und nicht den Balken in unserem eigenen Auge. Durch Lügen in den ganzen vielfältigen Erscheinungsbildern werden Beziehungen zerstört und Vertrauen geht kaputt, wenn die Wahrheit dann irgendwann mal ans Licht kommt. Und ich habe noch ein paar solche Beziehungskiller. Schön reden ist nicht schön, sondern verantwortungslos. Weil wer was schön redet, der will die Verantwortung nicht übernehmen, dass er was ändern müsste. Oder dass er sieht, dass was im Argen ist und es müsste was getan werden und er müsste es vielleicht sogar tun. Das ist eine Bequemlichkeit und Drücken vor Verantwortung und dem nötigen Tun. Da werden unbequeme Wahrheiten so schön zurechtgebogen. Unsere Politiker, muss ich leider sagen, die können, also viele können das wunderbar. Ja, und dadurch muss ich eben keine Verantwortung übernehmen und es ändert sich nichts. Übertreiben. Wer übertreibt, vertreibt die Wahrheit. Wozu? Um zu beeindrucken. Und wir hatten ja in der Studie, das ist ja, wer beeindrucken will, liegt besonders oft, hatte man ja an der Uni rausgefunden. Und es ist auch, wer Übertreibung ist auch was, wenn jemanden eine Meinung hat und merkt auch, oh, da stehe ich auf schwachen Füßen und will sich aber behaupten und durchsetzen, dann wird gesagt, es gibt viele, die sehen das genauso, aber die darf ich nicht nennen. Aber da Wahrheit und Mehrheit sind zwei ganz verschiedene Schuhe. Dann ist noch eins, was auch so eine Unsitte ist, das ist diese Kommunikation über Ecken. Ja? Das ist eine absolut zerstörerische Praxis. Wenn ich mit jemandem ein Problem habe und rede aber nicht direkt mit ihm, sondern erzähle das jemandem anders, dann habe ich nicht gelöst. Für den anderen ist das, der hat auf einmal, sieht er den, um den es geht, denkt, was ist denn das für einer? Dann ist aber auch die Beziehung zu mir, wenn er sagt, meine Güte, warum geht sie denn nicht selber hin? Da werden alle Beziehungen, die kriegen einen Knacks und gelöst wird überhaupt nichts. Was auch noch so eine Lüge ist, das sind leere Versprechungen. Leere Versprechungen, das sind leere Wahrheiten und das sind volle Lügen. Das ist, in Sprüche lesen wir da, wie Wolken und Wind ohne Regen, so ist ein Mensch, der Versprechungen macht und sie nicht hält. Oder wer sich selbst anpreist mit dem, was er zu bieten hat, ist eine andere Übersetzung, und dann seine Versprechung nicht hält, der gleicht den Wolken, die den ersehnten Regen nicht bringen. Also, wo ich auf diesen Bibelvers gestoßen bin, also da ist mir es wirklich schwer ums Herz geworden, weil ich da gemerkt habe, das ist genau mein Problem. Ich habe schon, wo unsere Kinder klein waren, ihnen immer wieder Sachen versprochen und war dann nicht in der Lage, sie zu halten. Ich meine, es gab gute Gründe dafür, aber für die Kinder macht es keinen Unterschied. Und ich hätte mir vorher überlegen müssen, was kann ich versprechen und was nicht. Und ich mache das auch heute noch so, muss ich echt sagen, immer wieder, dass ich unüberlegt aus dem Gefühl raus, dem anderen was Gutes zu tun, Sachen verspreche und dann halte ich sie nicht. Und ich habe diese Woche, hatte ich auch jemanden versprochen, ihn zu besuchen und immer wieder das verschoben und gemacht. Und da habe ich das echt gemacht. Da habe ich gesagt, ich fange jetzt an, ich überlege mir alles, was ich versprochen habe, wo ich mich noch dran erinnern kann. Schlechtes Gedächtnis, ne? Das ist natürlich mein Problem. Und ich will das tun. Ich will es tun und ich bitte wirklich den Herrn, dass er mir da hilft, zum einen, wenn ich Versprechen mache und zum anderen auch, dann den Mut zu haben und da loszugehen. Weil das ist nicht nur, dass ich keine Zeit habe oder das, was dazwischen kommt. Ich habe dann gemerkt, es steckt auch noch eine Lüge in mir drin, wo ich denke, das ist denen zu viel, wenn ich komme. Ich bin denen zu viel. Die freuen sich überhaupt nicht. Ich bin denen lästig, oder? Und ich denke, was ist das für ein verquertes Denken, wo ich auch noch nicht weiß, wo das herkommt, aber dem muss ich mal noch nachgehen. Ja. Der letzte Punkt war Halbwahrheiten. Das ist auch so ein Ding. Sind keine halben Wahrheiten, sondern ganze Lügen. Es waren einmal Wahrheiten vielleicht, aber bei denen lasse ich was weg und damit mache ich sie zur Lüge. Und das machen wir oft nicht aus Vorsatz oder aus böser Absicht, sondern wir leben auch gern so ein bisschen bequem hier, wie Bibi Langstrumpf. Ich male mir die Welt, so wie sie mir gefällt. Wir machen das auch ganz gerne beim Bibellesen oder wenn wir Bibelverse, ja, für uns zu Wahrheiten machen. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, wir müssen es lernen, die Bibel gegen uns zu lesen. Wenn wir jetzt mal den Vers, Johannes 15, Vers 14, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ja, und oftmals wird dann nur gelesen, ihr seid meine Freunde, Ausrufezeichen, und das andere, das passt uns nicht so in Kram. Und darauf kommt es nämlich an. Wenn ihr tut, was ich euch gebiete, wir beenden den Satz schon eher. Es ist, also wir merken das schon, dass es ist wirklich, es ist eine Kunst und es ist schwierig, bei der Wahrheit zu bleiben. Es ist für uns Menschen schwierig, weil wir das Problem haben, erstmal Wahrheit zu erkennen. Und eben das für wahr halten, was wir sehen, was wir spüren, was die Realität, die uns umgibt. Und weil aber Gottes Wahrheit da nicht zu erfassen ist, sondern Gottes Wahrheit erkennen wir im Hören seines Wortes. Die ist in Stein gemeißelt, in der Bibel und wir erkennen sie in seinen Geboten. Und der andere Punkt ist, dass wir nicht bei der Wahrheit bleiben, ist uns oft nicht bewusst. Und wenn wir bewusst Wahrheit übergeben, dann die Wahrheit übergehen, dann ist es oft so, dass es sich wirklich für uns so lohnt, in irgendeiner Weise. Und Wahrheit wird sichtbar an den Früchten in unserem Leben. Liebe, Frieden, Gerechtigkeit, tragfähige Beziehungen. Und die Lügen, die wir glauben, oder alle nicht gelebte Wahrheit, die wird sichtbar in jeder unserer drei Beziehungsebenen. Wenn ich meinen Nächsten belüge, beneide, bringe ich mich selbst um den Hunger nach Gottes Wort und um die Gemeinschaft mit ihm. Es gibt noch eine Folie, ihr habt es gleich geschafft. Ja, unser Helfer ist bei der Wahrheitssuche, die Wahrheit zu leben, das ist der Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit führt. Und wenn euch der Heilige Geist in einem Punkt, den ich so aufgezählt hat, angesprochen hat, so wie er das mit mir vorige Woche gemacht hat, und du spürst Dinge, die sind in Ordnung in deinem Leben, dann brauchst du dort nicht da stehen zu bleiben, sondern du darfst umkehren und du darfst ans Kreuz gehen, du darfst deine Sünden abgeben und du darfst dir ein neues Herz und um einen neuen Geist bitten, um ein gottgefälliges Leben in Wahrheit zu führen. Gottes Wort und seine Gebote, ich hatte es schon gesagt, und Jesus, das als gelebtes Wort, sind die Wahrheit. Und ja, ich will euch einladen, lasst uns damit anfangen. Und wie wäre es mit dem achten Gebot? Wer das kennt, habt es ja stehen. Hä? Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Und bei Luther im kleinen Katechismus lesen wir dann, was heißt das, die Durchführungsbestimmung sozusagen. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf verderben, sondern ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Und dazu helfe uns der Herr und sein Heiliger Geist. Amen.